Beyond Page Views. Der Analytics-Podcast mit Markus Bersch und Michael Janssen.
Herzlich willkommen zur neuesten Folge Beyond Page Views. Ich bin hier im wunderschönen Köln und zu sehen und zu hören ist der
Markus Bersch aus Mönchengladbach. Der Sommer ist vorbei. Deswegen auch diesmal kein lustiges T-Shirt, sondern ein lustiger Hoodie.
So. Genau. Wenn du gerade dir überlegst, was der Markus denn da in sein Mikrofon redet, dann siehst du wahrscheinlich nicht gerade den YouTube-Kanal von uns. Wir sind auf YouTube. Da kannst du uns parallel sehen. Das ist nicht so richtig spannend. Du siehst uns unsere Talking Heads. Aber ansonsten hast du die volle Dröhnung auch auf deinem Podcast-Gerät, in deinem Podcatcher drin. Darum. Los geht's.
Genau, ja. Das soll die erste und einzige optische Referenz gewesen sein. Ich fand es halt nur erstaunlich, dass bloß, weil man jetzt was sieht, statt nur was hört, auch wenn es vergleichsweise unspannend ist, dass es sich doch irgendwie 50 oder 50 plus Leute angetan haben auf YouTube.
Das ist eine Verzehnfachung von sonst.
Ja, genau. Also werden wir das mal beibehalten. Ne? Also auch diese Folge versuchen wir dann mal damit Bild unterzubringen.
Genau, wir werden auch mal unseren Hintergrund bearbeiten, mal schöner machen. Das ist ja so üblich, dass man irgendwas Schönes in den Hintergrund macht. Markus hat schon seinen Hintergrund geändert, sehr schön geworden. Man sieht seine ganzen Lanyards mit den Badges von den ganzen Konferenzen.
Ja, ich habe sehr aufwendig mein Notebook gedreht.
Genau, hervorragend. Und dann kommen wir auch schon direkt zum Housekeeping.
Ja, genau. Teil 1 haben wir schon erledigt. Also wie gesagt, YouTube behalten wir erstmal bei, so wie wir es bis jetzt gemacht haben. Jetzt in der letzten Folge. Mal schauen, was daraus passiert. Dann hat der Arne uns einen Kommentar geschrieben auf Termfrequenz zur letzten Folge. Unter anderem auch mit dem Vorschlag, dass man vielleicht das Bild auch dazu nutzen sollte, wenn man jetzt hier die Büchse der Pandora schon aufmacht und Bewegtbild anbietet, das eben auch zu nutzen, um Dinge zu zeigen. Das finden wir aber dann eben für nur Audio da nicht so toll. Und da das hier hauptsächlich ein Podcast ist, lassen wir das erstmal, wie es ist. Ich habe eben gesagt, wenn man irgendwelche Dinge im Bild zeigt, dann wäre das ja auch schon mehr oder weniger ein Webinar und kein Podcast mehr.
Genau. Und Arne hat noch was anderes gefragt oder sich gewundert, warum ich immer das Measure Camp London empfehle und nicht das Measure Camp Berlin. Das hat zwei Gründe. Erstens ist von Köln aus London näher dran als Berlin. Da bin ich in einer Stunde nahezu in London, glaube ich, maximal zwei. Berlin sind eher so 3-4 Stunden. Und im letzten Jahr war das Measure Camp Berlin ausgefallen. Ich glaube, im Jahr davor, eventuell auch. Auf jeden Fall, das war halt nicht ganz stabil, ob es stattfindet, aber jetzt findet es statt dieses Jahr. Wir haben es nachher auch bei den Terminen mit drin, lieber Arne. Vielen Dank für dein Feedback. Und dann wären wir mit dem Housekeeping schon für heute durch. Das ging schnell.
Genau, also ab in den Link-Block. Was haben wir gelesen, gefunden, fanden erwähnenswert? Du darfst anfangen.
Ja, sehr schön. Inor.com hat was zum Customer Lifetime Value geschrieben. Das ist, glaube ich, ein Bericht, den relativ wenig Menschen nutzen. Das ist in Analytics drin. Das ist auch nicht gerade das Customer Lifetime Value und auch nicht Lifetime Value, sondern es ist nur 90 Tage nach der Akquisition das Fenster. Kann man etwas mitmachen, wenn man ein System hat, wo man es tatsächlich braucht, so wie SaaS-Produkte oder Testprodukte? Ich glaube, da macht es Sinn. Nutzt du das in irgendeinem Projekt, Markus?
Nein, genau, null. Ja, genau, ich glaube auch, dass wenn man sich wirklich damit auseinandersetzen will und will, dass auch auf die Nutzung der Website oder muss das auf die Website zurückführen, weil genau da mehr oder weniger das Customer-Leben stattfindet, ja, dann muss man, glaube ich, auch das machen, was in dem Beitrag weiter unten dann irgendwie zur Sprache kommt, nämlich die Daten müssen da raus, die müssen in andere Systeme, ne, die muss man auch über einen längeren Zeitraum betrachten können und die muss man auch mit anderen Dingen in Verbindung bringen können. Also eigentlich muss man sich die Informationen dann aus der Webanalyse rausziehen und später analysieren.
Ja, oder halt andersrum, in die Webanalyse reinziehen in den ersten 90 Tagen, wenn ich ein Produkt habe,
oder so
passt, dann muss ich halt die Daten aus meinem CRM rausholen und dann da reinspielen. Das geht ja auch. Auf jeden Fall für einen normalen Online-Shop oder für eine normale Website ist das Customer Lifetime Value dieser Ansichten relativ überflüssig, finde ich. Wird aber oft nachgefragt. Also in so Seminaren und Workshops immer, oh, und was kann man damit machen? Genau wie die Kohortenanalyse, die ich nicht so gelungen finde.
Aber okay. Ja, ich komme ja aus der Softwarewelt. Insofern da ist Customer Lifetime Value ja eine wichtige Kennzahl.
Ja, klar.
Aber wir haben die halt nicht, das, wir haben, das Web hatte da keinen Anteil dran, ne? So, insofern.
Genau, weil da halt auch mehr als 90 Tage, das kannst du höchstens noch auf Abbrüche gehen, aber die kaufen ja nicht nachher von 90 Tagen. Das ist ja das.
Nee, so sieht's aus.
Genau.
Nächster Link.
So, das ist deiner.
Das ist meiner, genau. Es ist der Custom Task Builder, aber Custom Task haben wir ja schon ein paar Mal gesprochen, was man da für tolle Sachen mitmachen kann, ist angesprochen worden im Zusammenhang auch mal mit so Entfernen zum Beispiel von E-Mail-Adressen aus URLs und solchen Geschichten. Und der Simo Ahabat für Google Analytics.
Genau, das nochmal kurz.
Ja, Entschuldigung, ja. Und der gute Simo Ahava hat das Thema Custom Task ja auch mal so ein Stück weit totgeritten. Ne? Er hat ja so ziemlich alles damit gemacht, was man damit machen kann. Und jetzt ist er konsequenterweise hingegangen und hat einen Custom Task Builder bereitgestellt, wo man mehr oder weniger durch Klick einfach konfiguriert, welche Aufgaben das Ding übernehmen soll, welche Informationen sollen zum Beispiel in eine Custom Dimension oder sowas geschrieben werden. Also all die Dinge, die er so typischerweise damit macht, die kann man sich dann da zurechtklicken und bekommt dann da passend für eine direkte Implementierung oder für den Google Tag Manager das entsprechende benutzerdefinierte HTML-Tag, was man dann als Custom Task, nee, man nimmt es als Variable. Genau, die benutzerdefinierte JavaScript-Variable, die man da braucht, kommt da raus. Und das geht so weit, dass man das Ding sogar als Plugin im Google Tag Manager nutzen kann, um sich die Sachen da zusammenzuklicken.
Genau. Ich hatte halt erwartet eigentlich, dass man da selber welche eintragen kann, aber nur, das sind ja nur seine Vorgefertigten.
Das sind seine Vorgefertigten, genau. Aber die meisten Leute greifen ja eben auch gerne auf diese Sachen zurück, ja? Und die kann man dann nutzen. Ich finde das eine oder andere, also zum Beispiel dieses Muster, mit dem da E-Mails erkannt werden, finde ich jetzt nicht top. Ja? Da hatten wir, glaube ich, auch mal drüber gesprochen. Ja, und
wie es dann ersetzt wird, nur zum Teil.
Genau, ne? Weil das, was ja am Muster liegt, ne? So, also hat man dann ein anderes Muster, aber da kann man ja noch dran rumfeilen. Ich werde mich, glaube ich, mal trauen und ihm das als Kommentar vorschlagen und dann gucken wir mal. Aber so im Großen und Ganzen finde ich die Idee prima, weil dieses, also Custom Task ist da so ein bisschen ein Mysterium, sagen wir mal. Ne? Also stößt man jetzt nicht drauf, wenn man gerade mit Google Analytics anfängt.
Überhaupt nicht.
Aber der macht es ja relativ einfach nutzbar für denjenigen, der es schafft, einen Tracking-Code anzupassen oder wer mit dem Google Tag Manager arbeitet, der kann sich der Sache jetzt vielleicht etwas hürdenfreier nähern, wer dann nicht mehr selber copy-pasten muss, sondern er wählt aus, was gemacht werden soll und zauber steht's dann da.
Genau, und halt nur nochmal generell Custom Task, man halt vieles einfacher. Fängt ja mit der Client-ID, die ja eigentlich aus dem Cookie gelesen werden kann. Da steht sie ja drin von Analytics, aber die halt nicht beim ersten Abruf zur Verfügung steht. Und der Custom Task sind halt die Sachen, wo man halt, wenn es alles durchgelaufen ist, halt nochmal dran möchte. Schon praktisch, was er da so macht, was er da so entwickelt hat.
Genau. Und weil der Custom Task eben die Eigenschaft hat, eben auch nur einmal zu funktionieren und nur einmal angebunden werden zu können, muss man diese Dinge halt auch zusammenpacken in ein Skript. Und das ist dann auch für jemanden, der mit JavaScript wenig zu tun hat, steckt da halt Fehlerpotenzial drin. So, und hier ist das komplett rausgenommen durch diesen Builder. Es ist eigentlich also technisch gesehen ein relativ anspruchsloses Tool, aber es erfüllt einen sehr wichtigen Zweck für mich.
Genau. Super. Das zum Custom Task Builder. Dann mache ich mal weiter beim Thema Conversions und verschiedene Systeme. Lastdata.com hat da mal ein bisschen was zusammengestellt. Warum sind Conversions eigentlich unterschiedlich in unterschiedlichen Systemen? Und da kann ich ja zu sagen, gerade mit AdWords hatten wir ja einen Vortrag hier beim SEA-Stammtisch. AdWords ist halt nicht Analytics, von daher messen die auch unterschiedlich. Und das gleiche gilt halt für Facebook. Die haben mal zusammengestellt, woran kann es bei den Conversions liegen, dass sie unterschiedlich messen. Darum wichtig für euch zu wissen ist eigentlich, dass es unterschiedlich misst und dass die Daten nicht direkt vergleichbar sind. Und warum, wieso, weshalb, können in den Shownotes nachlesen, Last Data, Comparing Conversions, da ist das dazu. Eigentlich immer wieder ein Thema, die Fragen kommen immer wieder, warum misst Analytics falsch?
Ist auf jeden Fall sehr, sehr granular, ja, also ich sag mal, wenn man diese Frage gestellt bekommt, man kann darauf verweisen, weil da ist es dann wirklich sehr, sehr, sehr anschaulich erklärt, wo diese Unterschiede herkommen.
Genau. Sehr gut. Damit bist du schon wieder dran.
Ja, der nächste Beitrag passt eigentlich wie die Faust aufs Auge auf unsere letzte Sendung, wo wir uns ja auch in Plugins gewälzt haben. Und hier haben wir jetzt nochmal eine riesen Übersicht von Google Tag Manager Extensions und Plugins im weitesten Sinne. Unter anderem ist da auch schon der Custom Task Builder dabei, ne? Also der Beitrag ist relativ neu. Und das Schöne daran ist, man denkt ja immer, man hat alles schon gesehen. Auch da sind wieder irgendwelche Sachen drin, die ich noch nie gesehen habe vorher. Und ich freue mich schon wie Bolle aufs Ausprobieren. Ich habe den allerdings auch, der ist relativ neu, ne? Ich habe den gestern, glaube ich, zum ersten Mal gelesen. Der ist vom, steht hier natürlich nicht, ach, so eine Unart immer, ne?
Steht unten oder irgendwo.
Ja, ja. Aber wie gesagt, da sind 16 Stück insgesamt drin und es gibt natürlich eine Schnittmenge zu unserer letzten Sendung. Aber da sind eben auch ein paar andere Dinge dabei, die ich ganz interessant finde.
Den genau.
Alea Sifter zum Beispiel, den muss ich mir unbedingt machen.
Ja, und hast du schon, hatten wir beim letzten Mal in der Sendung gar nicht drin, die DaVinci Tools vom Stefan Hamel?
Nee, die sind schon uralt und die habe ich auch eine Zeit lang. Nein, aber die DaVinci Tools gibt es ja eigentlich schon länger.
Doch, jetzt ja. Gerade wieder. Ich meine, er hat die gerade wieder veröffentlicht.
Ja, ja, also als Plugin vielleicht irgendwie neu gemacht oder so, ne? Aber ich habe es einfach vergessen.
Okay. Genau,
aber,
weil
aber die... Aber wieder installiert. Also hier sind sie nochmal drin. Insofern schöner Companion- und Ergänzungsbeitrag zu unserer letzten Folge.
Genau, dazu für euch zur Info. Ich hatte das letztens im Seminar, da mussten die Nutzer dann mir Rechte erteilen auf ihr Analytics-Konto. Da haben die DaVinci Tools irgendwie zwischengefunkt und haben meine E-Mail-Adresse nicht zugelassen. Das schon mal. Also wenn ihr Probleme habt mit den Sachen in Analytics oder so, schaut mal, ob ihr das ein Plugin noch deinstallieren könnt, wieder installieren könnt, falls sowas auftaucht.
Deaktivieren reicht da nicht?
Du kannst DaVinci nicht deaktivieren.
Also, okay.
Keinen Knopf zum Deaktivieren, muss man mal rausschmeißen, leider. Das ist ein Nachteil von DaVinci. Aber ansonsten sind sehr coole Funktionen da drin. Kann man fast die ganze Sendung drüber machen. So, also wer noch spielen möchte mit den Google Tag Manager Plugins, hat in den Shownotes dann noch viel mehr. So, nächster Punkt ist das alte Thema der Kausalitäten. Besonders in Google Analytics, was sehe ich, was bedeutet das und was mache ich damit? Also von wegen Thema kontrollierte Experimente. Und da geht Lunametrics darauf ein, wie kann man denn da vorgehen, wie sollte man vorgehen? Und eine Lösung oder ein Weg ist halt auf jeden Fall Google Optimize, den sie gehen, der dann automatisch berechnet, wo es dann hingeht, welches, jetzt wenn man zwei Sachen gegeneinander testet, besser ist und welches nicht. Das kurz dazu gesagt, wer das interessiert. Haben wir den Shownotes drin von Lunametrics. Hast du jetzt inzwischen Optimize schon im Einsatz? Hatte ich dich das schon mal gefragt im Podcast?
Nicht im Einsatz beim Kunden. Also ich habe das nach wie vor noch nur für mich selbst im Testeinsatz.
Ja,
also
okay.
Da teste ich aber um des Testens willen. Ne? Also Klar. Nicht, dass ich wirklich eine Hypothese gehabt hätte.
Klar. Okay, nächster ist für dich.
Ja, okay. Okay. Ah ja, das ist eigentlich nur eine kurze, kleine Lösung. Wir beide lieben ja die Verknüpfung von Google Analytics und der Google Search Konsole. Die ist jetzt noch einfacher geworden.
Herzlichen Glückwunsch.
Ja. Wer es noch nicht gemerkt hat, es ist eine sehr kleine Meldung auf dem Google-Blog. Einfach beim nächsten Mal nicht wundern, wenn die Verknüpfung geht, ohne dass man extra Klicks ausführen muss. Das war es eigentlich schon.
Super. Dann habe ich noch was von den Analytics Pros, die jetzt gerade aufgekauft wurden. Die sind so viele Agenturen aufgekauft worden oder haben sich zusammengeschlossen. Auf jeden Fall haben die jetzt sozusagen eine neue Mutterfirma. Und die schreiben über das Cross-Domain-Tracking. Ein spannendes Thema, wenn man mehrere Domains benutzt, ganz wichtig. Cross-Domain-Tracking in Google Analytics, ihr müsst es nicht benutzen, wenn es nur um Subdomains geht. Sehe ich auch immer wieder. Wenn ihr irgendwelche Shops auf einer Subdomain habt, müsst ihr kein Cross-Domain-Tracking machen, sondern nur, wenn es echte Second-Level, also Root-Domains, wenn es um die geht. Da Cross-Domain-Tracking. Und dann die Analytics Pros erklären dann, wie man das macht und so eine Roll-Up-Property, damit man alles zusammenzählen kann und so. Deshalb, wer sich fürs Cross-Domain-Tracking interessiert oder wer es benötigt, findet da alle Informationen dazu, wie man es baut. Ich hatte jetzt gerade den Fall, wo ein Kunde von mir über 100 Properties auf eine Roll-Up-Property zusammenziehen wollte und am liebsten auch mit Cross-Domain-Tracking. Ist nicht ganz so einfach mit 100 Domains.
Aber meinst du jetzt so eine Analytics 360 Rollup Property?
Nee, du kannst ja selber bauen.
Also selber eine, wo alles reinläuft.
Genau.
Ja.
Das geht ja auch.
Wenn die ansatzweise Traffic haben und der ganze Traffic soll in eine Property, dann ist das ja schon anspruchsvoll. Ich sag mal so Hitlimit und solche Geschichten. da kommt man ja schnell auf 10 Millionen Hits im Monat, oder?
Ja, ich sag nicht, wer es ist und die kommen da drüber. So. Und haben noch keine 360. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Auf jeden Fall, da war es halt so, dass das halt mit so einer Rollup-Property halt dann mit mehreren 100 Domains halt nicht wirklich möglich ist. Aber hier so ein Ansatz für mehrere kleine Domains, so eine gesammelte Rollup-Property funktioniert da halt. Und da kann man natürlich auch zurückgreifen auf das vom Simo, den Custom Task Builder, um in eine andere Property reinzuschreiben, kann man ja einfach dann
die Hits duplizieren.
Nehmen. Genau, die Hits duplizieren in die andere Property. Genau. Das dazu, Cross-Mentoring, spannendes Thema. Und vergesst bitte nicht, den Autolinker zu aktivieren, wenn ihr es einbaut. Sonst ist das total doof. Okay, das war's schon dazu. Nächster Punkt.
Der nächste Punkt, welcher war es denn? Ach so, das Thema AB-Tests. Den hast du reingenommen, ne? Ich war ja ein bisschen überrascht, dass du den reingenommen hast. Natürlich hat AB-Testing auch immer was mit Analytics zu tun, aber der war jetzt so ein bisschen weit weg. Und es ist ja eigentlich eher so ein Plädoyer dafür, nicht einfach nur dumm drauf loszutesten.
Genau, ja. Ganz wichtig und im letzten Absatz ein bisschen sehr werblich, aber ansonsten halt wirklich wichtig, testen. Es ist halt wirklich immer noch nicht so wirklich umgesetzt, so wie man es könnte.
Ja, also wir haben es bestimmt schon ein, zwei Mal gesagt, so testen ohne Hypothese ist halt, macht Spaß, ist aber nicht wirklich sinnvoll.
Ja, aber selbst das wäre ja schon ein Schritt nach vorne.
Testen braucht Traffic, testen braucht entsprechende Conversions, Hypothesen, Tritratrulala, all das steht da eigentlich im Prinzip nochmal drin.
Genau, mehr eigentlich nicht. Ja. So, nächster Punkt wieder für mich und zwar eine neue Quelle, glaube ich. Hatten wir, glaube ich, impression.co.uk. Die haben mal erklärt, was kann eigentlich der Tech Assistant, dieses kleine Plugin für den Chrome, was kann das eigentlich, was steht da eigentlich, welche Werte werden nicht überwacht und auch, wie kann ich damit eigentlich meine Sessions aufzeichnen. Also eigentlich so eine Anleitung für den Tech Assistant. Ich glaube, wir beide sind welche, die selten Anleitungen lesen, also ich zumindest lese selten Anleitungen.
Und, ich mach das schon mal, wenn ich nicht weiterkomme.
Genau. Das ist ja endlich mal zu wissen. Zum Beispiel in dem Artikel steht zum Beispiel drin, was genau die Smileys bedeuten. Hm. Der grün, blau, gelb und rot. Mal wirklich, was es genau heißt, steht da zum Beispiel drin, solche Sachen. Von daher, und welche Sachen, welche Fehler er automatisch findet. Genau. Von daher, wo ich mal durch, wenn man den Tech Assistant benutzt, den habe ich eigentlich fast überall installiert. Genau.
Ja, so ein häufiges Problem, was man ja auch hat, ist, dass die Session verloren geht oder dass man plötzlich irgendwie meint, man hätte, der gleiche Besuch würde aus zwei unterschiedlichen Quellen kommen oder so. Ich stehe gerade auch wieder vor so einer Herausforderung. Ich bin noch gar nicht auf die Idee gekommen, da vielleicht auch mal so ein Recording zu nutzen, weil der zeigt es ja auch direkt an.
Ja.
Ne? So, da werde ich es also auch, glaube ich, nochmal mich dran setzen.
Genau, relativ einfach.
Auf gut Glück lossurfen und hoffen, dass ich irgendwo zwischendurch die Session verliere. Nächster Punkt. Sind die Analytics-Filter richtig?
Ja.
Genau, bei lovesdata.com, Analytics-Filter, haben wir auch schon ein paar Mal darüber gesprochen, dass Filter Daten besser machen. Hier werden einfach nochmal so 8 Must-Have-Filter mehr oder weniger vorgeschlagen. Oder sagen wir mal, zumindest die Dinge, die dahinter stecken, sind 8 Aufgaben, die man tatsächlich machen sollte. Ja? Ich weiß jetzt nicht, ob man jeden davon braucht. Ja, also und unter 3 hat man zum Beispiel so einen Punkt wie Ensure Data Accuracy und da wird das Problem dadurch gelöst, dass man einen Hostnamenfilter setzt, um sicherzustellen, dass nur Daten vom eigenen Host kommen. Ja? Das mag in vielen Fällen die Lösung sein, aber es ist nicht in allen Fällen die Lösung für das Problem. Insofern kann man jetzt nicht sagen, wer diese 8 Filter baut, der hat keine Probleme mehr, aber es ist ein guter Anfang.
Ja? Genau, wie man bei jedem Filter überlegen muss, macht der Sinn. Genauso gibt es auch Filter, die alles kleinschreiben, die gesamte URL. Mhm. Auch das geht auf allen Systemen ja nicht. Also du kannst halt nicht mehr aufrufen. Windows-Systeme sind ja ein bisschen zickig.
Genau, da würde ich mir so überlegen, ne, weil dann habe ich tatsächlich unterschiedliche Seiten, die dann plötzlich in einem Punkt zusammengezogen werden. Und ob man jetzt zum Beispiel alle Suchbegriffe, die in der Site Search gemessen werden, auch alle klein schreiben muss oder nicht, weiß ich nicht. Ich denke mal, die meisten werden es eh klein eingeben. Die paar, die da dann irgendeine Großschrift benutzen oder Copy-Paste oder sonst was machen, die werden einem die Daten nicht wirklich nachhaltig versauen, sagen wir mal so ganz vorsichtig. Ja. Ja. Auf der anderen Seite schaden die auch alle nicht.
Genau. Na, der Hostname-Filter vielleicht, der kann schaden.
Ja, der könnte schaden. Aber den habe ich auch explizit angesprochen.
Genau, also, sehr gut. So, und dann wären wir beim nächsten Inor nochmal. Und zwar haben die einen Google Tag Manager Naming Guide. wer mit dem Tech-Manager unterwegs ist und auch mal, wenn andere Tech-Manager reinschaut, sieht, dass jeder eigentlich so die Namen für Tags, Träger und Variablen vergibt, wie er gerade lustig ist. Also ich muss ehrlich sagen, ich halte mich auch nicht immer dran. Und da hat jetzt Inor hat mal so ein Naming-Guide mal selber aufgebaut und als PDF zur Verfügung gestellt, ohne E-Mail-Adresse zu hinterlassen. Einmal klickt drauf und hat direkt das PDF. Warum das keine Website ist, weiß ich auch nicht genau. Auf jeden Fall erklären die ein bisschen, wie man die benennen kann. Das Wichtigste ist, wenn du schon oder ihr schon in eurem eigenen Firmensystem habt, behaltet das bei, wenn es gut ist. Ansonsten inspirieren lassen und gucken, ob es sinnvoll ist. Weil da gibt es halt ganz viele Möglichkeiten, das unterschiedlich zu benennen, die auch alle gegebenenfalls ihren Vorteil haben.
Ja, und ich hatte es einfach auch nur deswegen nochmal reingeschmissen, um das grundsätzliche Problem nochmal anzusprechen. Ne? Ich meine, man kann, solange man alleine damit arbeitet, Tags ja nennen, wie man will, aber spätestens, wenn mehrere Leute am Tag-Manager arbeiten, ist es prima, wenn man sich auf irgendwas einigen kann, damit der eine weiß, was der andere getan hat und wozu irgendwas dient, ohne zum Beispiel beim benutzerdefinierten HTML jetzt immer das Skript lesen zu müssen, um herauszufinden, was soll das Ding denn hier tun.
Genau. Genau. Und halt auch so Sachen beachten, dass man nicht immer die gleiche Ansicht hat, dass die Realitäten für Menschen anders aussehen. Also wenn man die Suche benutzt, hat man zum Beispiel nicht, dass daneben stehen, welche Art von Tag es ist, welche Art von Variable es ist. Man kann es halt sinnvoll sein, das auch in den Namen reinzuschreiben, wenn man über das Suchenfeld das schneller findet.
Ja. Also ob man jetzt genau diese Namenskonvention nehmen muss oder nicht, weiß ich nicht. Ich fand es einfach nur so als Denkanstoß grundsätzlich gut und das kann man bestimmt in einem leichteren Format und übersichtlicher gestalten. Aber der Punkt bleibt, wenn einer dazukommt zu dem einen, der vorher alles alleine gemacht hat, spätestens dann wird das zum Thema.
Genau.
Ja. So, dann haben wir sind bald durch, keine Sorge. Wir haben hier noch ein kurzes Plädoyer für eine Testdatenansicht. Also wir haben ja auch schon ein paar Mal gesagt, dass man mit einer Datenansicht eigentlich nicht weit kommt, ne? Dass man eigentlich mindestens drei braucht und eine von diesen dreien ist in der Regel also die Testdatenansicht, ne? Rohdaten, Arbeitsdaten, Testdaten, das ist das Minimal-Setup, damit kommt man in der Regel noch nicht mal aus, aber ich sag mal, die müsste man mindestens haben. Und warum man so eine Testdatenansicht braucht und was man lieber erstmal alles in so einer Testdatenansicht erprobt, bevor man es auf so einer Arbeitsdatenansicht zum Beispiel appliziert, wird da sehr schön erklärt. Ne? Also alles, was mit Filtern zu tun hat und auch teilweise eben Einstellungen der Datenansicht, will sie ja dauerhafte Auswirkungen auf die Daten haben, sollte man erproben, bevor man einfach sich wild auf die Arbeitsdaten stürzt.
Genau. So, okay. Dann hätte ich noch einen zum Abschluss, habe ich vorhin noch schnell reinkopiert und zwar noch unser zweiter deutscher Beitrag, glaube ich. Das wäre nur englischsprachig und zwar BlueFusion hat was zu geschrieben zum Safari-Update, dass die Google Ads Conversions immer richtig getrackt werden, eventuell mal aufgenommen zur Sicherheit, damit ihr daran denkt. Aber ihr sollt eigentlich auch E-Mails bekommen haben. Wobei Google Ads ist ja eher deine Baustelle. Hast du da alles vorbereitet?
Ja, das weiß ich eben nicht. Ne? Also ich bin jetzt von der Realität so ein bisschen eingeholt worden. Und zwar geht es um diesen Conversion-Linker-Tag im Google Tag Manager, der ja genau dazu gedacht ist.
Ne? Der also eigentlich nur in Cookie reinschreibt, die Werte.
Ja, aber eben rettet, sage ich mal.
Okay. Ne?
So, für Safari. Also das ist genau ja dessen Zweck. Und wir haben hier vor zwei Sendungen oder sowas auch mal einen Beitrag gehabt, wo es genau darum ging, wann brauche ich das Ding und wann nicht. Und da stand drin, dass wenn ich AdWords und Analytics miteinander verbunden habe, ich das nicht brauche, weil das sowieso dann über das Analytics-Cookie gemacht wird. Das habe ich jetzt auch geglaubt bis jetzt, wo es dann plötzlich irgendwie so ernst wurde, ja, weil diese Safari-Version ja nun dann irgendwie auf den Markt gerät. Und ich bin mir jetzt nach allem, was ich so gelesen habe, nicht mehr ganz sicher, ob man nicht, wenn man jetzt den Google Tag Manager nutzt, um Google Analytics auszuspielen und den Google Tag Manager nutzt, um irgendwelche Conversion Codes von AdWords auszuspielen, ob man dann nicht doch diesen Conversion Linker braucht oder nicht. Also bei Kunden bin ich jetzt hingegangen und habe den teilweise einfach zur Sicherheit mit dazu gepackt.
Ja, ja, aber den brauchst du ja nur beim Google Ad Conversion Tag.
Genau, aber der wird ja hier und da auch mal genutzt.
So ist es. Genau, ja. Wenn er genutzt wird, brauchst du ihn. Wenn du ihn über Analytics komplett abfrühstückst, was du ja nicht machst, brauchst du ihn nicht. Dann brauchst du ihn nicht.
Ja, aber wir haben vorher gesagt, du brauchst ihn nicht, wenn du Google AdWords und Google Analytics miteinander verbunden hast. Auch dann, wenn du separate Google Conversion Codes ausspielst.
Okay.
Und das stimmt, glaube ich, so nicht. Also da stimmt unsere Interpretation nicht und dann stimmt auch, glaube ich, das nicht, was in diesem Beitrag stand, den wir da zu dem Thema veröffentlicht haben. Also das hier im Nachgang nochmal dazu.
Aber dafür haben wir jetzt ja vom Blowfusion haben wir jetzt das Aktuelle dann.
Genau. Also wenn wir gesagt haben, ihr braucht dieses Ding nicht, den Linker, dann vor 2 Monaten oder sowas, dann stimmt das vielleicht nicht mehr so, wie wir das da behauptet haben.
Genau. Okay, dann werden wir mit den Fundstücken durch. Gut rausgeht, haben wir uns da. So, dann kommen wir jetzt zum Ding des Monats. Da haben wir uns dieses Mal gedacht, wir machen mal was für die Basisbildung, würde ich sagen. Und zwar den Bereich Attribution. Einstieg in die Attribution haben wir uns als Thema genommen, weil mir unter anderem auch immer wieder aufgefallen ist, dass es sehr oft gar nicht klar ist, wie werden eigentlich die Conversions getrackt, wo kommen halt die Quellen her, die Umsatz machen. Und genau darum geht es jetzt in unserem Ding des Monats. Einstieg in die Attribution. So, darum. Was ist Attribution, Markus?
Attribution ist die Zuordnung oder die, ich habe jetzt keine Wikipedia-Definition offen gerade, dummerweise, aber ich versuche mich meine eigene Definition. Also ist die Zuordnung von Quellen oder Besuchen zu einem bestimmten Ereignis. Also wenn ein bestimmtes Ereignis zum Beispiel ein Ziel ist oder ein Kauf oder sonst irgendwas und ich habe verschiedene Kanäle, über die der schlussendlich kaufende Besucher gekommen ist, dann geht es bei der Attribution darum, welchen Anteil die verschiedenen Kanäle bei diesem Ereignis haben oder bei dem Wert, der dahinter steckt. Das ist jetzt ein bisschen zurechtgestammelt, aber ich glaube, im Großen und Ganzen stimmt das so.
Ja, würde ich auch so ungefähr sagen. Man kann es auch übertragen auf ein Fußballspiel, dass man sozusagen derjenige, der das Tor schießt, der das Zielvorhaben erfüllt, der kriegt ja sozusagen den Wert, den klassischen Conversion-Wert, obwohl alle beteiligt sind. Also es geht darum, wer war eigentlich beteiligt an dem Tor.
Ja, jetzt kriegt er zumindest, der Passgeber kriegt noch einen Assist.
Genau, darum...
Aber in einer ordentlichen Attribution müsste eigentlich auch der Typ, der den Ball ordentlich aufgepumpt hat, ja einen gewissen Wertbeitrag gehabt haben.
Wird er wahrscheinlich auch.
Ne? So, da werden Attributionsmodelle dann plötzlich komplex.
Genau. Darum geht es heute. Welche Modelle gibt es eigentlich? Welche, warum machen wir den ganzen Kram eigentlich? Warum fast jedes Tool derzeit seine eigene Attribution hat? Das war ein Thema von dir, was du reingepackt hast.
Das habe ich zu deiner Verwirrung dann noch dazu geschrieben, weil man es, glaube ich, einfach auch nochmal sagen muss. Ne? Also man hat ja fast überall irgendwo Attributionsmodelle. Ne? Also wir haben mindestens ein Attributionsmodell in Google Analytics. Da kommen wir gleich nochmal zu. So, dann kann man dann noch verschiedene andere Attributionsmodelle ausprobieren. So, und wenn man jetzt Analytics verlässt und wir schauen uns irgendwelche anderen Tools an, sind das irgendwelche Systeme zum Tracking von Affiliate-Umsätzen oder sowas zum Beispiel, dann gibt es da auch immer verschiedene Attributionsmodelle. Oder so aus meiner Welt jetzt eben Google AdWords, ne? Da gibt es auch Attributionsmodelle.
Die gierigen Attributionsmodelle bei AdWords.
Ja gut, also ich kann bei AdWords ja auch verschiedene, also die wir gleich noch alle so aufdröseln werden, so diese Standard-Attributionsmodelle kann ich ja wählen. Aber ich attribuiere dann eben nur den Wert einer Conversion zurück anteilig auf verschiedene Kampagnen aus dem Google AdWords-Universum. Warum? Weil ich in Google AdWords eben die Attribution nur auf irgendwelche Impressions oder Klicks auf Werbemittel aus dem eigenen System aufteilen kann, weil es das ist, was das System eben auch an Messwerten zur Verfügung hat. Und deswegen hat Google AdWords jetzt ein eigenes Attributionssystem und hat eigene Conversion-Zahlen, wo wir ja eben oben auch so einen Beitrag dazu hatten, warum Conversions in AdWords da oben, warum Conversions in AdWords anders sind als in Analytics zum Beispiel. Was eben daran liegt, dass das jeder eigentlich nur seinen eigenen Ausschnitt aus der realen Welt sehen kann, so als Tool in der Regel, wenn man nicht sehr, sehr viel Aufwand betreibt, um zu versuchen, halt so ein komplettes Bild zu bekommen. Und so gibt's halt irgendwelche Zahlen, die ich nach irgendwelchen Modellen in Analytics nachher sehe. Und genauso gibt's auch ganz andere Zahlen, weil die eben nur einen bestimmten Ausschnitt, nur den Kanal AdWords nachher betreffen. Und Direct natürlich ein Stück weit auch. Wo ich dann einfach sehe, was im Zusammenhang mit irgendwelchen AdWords-Kampagnen gelaufen ist, bevor nachher schlussendlich irgendeine letzte Kampagne nachher den Kauf gebracht hat.
Genau, aber du sagst, AdWords kann auch genauso Facebook sein, Criteo, Outbrain.
Genau.
Der irgendeinen Conversion-Tag irgendwo auf die Seite einbindet, hat irgendwie seine Attributionsmodelle und will dann sozusagen den Kuchen für sich erstmal haben. Das so das Grundprinzip ist, jeder, der Werbung verkauft, möchte gerne sagen, dass er der Beste ist. Das ist so ein Modell. Bist du damit d'accord?
Ja, gut, es ist ja so. Ne? Aber ich meine, es ist ja auch valide. Ne? Also ich kann halt nur das beurteilen, was ich sehe und jeder sieht halt nur so einen Ausschnitt, teilweise halt nur über seinen Kanal. Oder eben ja auch so ein bisschen vielleicht missverständlich formuliert, wenn irgendjemand mal auf eine AdWords-Anzeige geklickt hat, dann kann er danach über alle Kanäle der Welt zurückkommen. Wenn er dann irgendwann konvertiert, dann sagt AdWords, ich hatte hier meinen Wertbeitrag.
Ne? Genau, berührt, geführt.
Ne? Das heißt also, man sieht schon irgendwie natürlich alles, aber man berücksichtigt die anderen Kanäle halt in der Regel nicht.
Genau, und das versuchen wir halt mit Analytics irgendwie hinzubekommen. Mit Analytics oder anderen Attributionssystemen, gibt ja nicht nur Analytics, gibt ja auch noch andere Anbieter, die Ähnliches anbieten und versuchen hinzubekommen. So, aber legen wir mal los mit verschiedenen Modellen. Und zwar mit dem, wo wir uns zu Hause fühlen, mit dem Analytics-Modell. Sagen wir, nennen es mal Analytics-Modell, so wie alle Berichte funktionieren in Analytics. Immer wenn ihr irgendwo Zielvorhaben seht und irgendeine Quelle dazu, dann ist es das Standard-Attributionsmodell von Google Analytics. Und das ist die Last-Non-Direct-Click-Attribution. Last-Non-Direct-Click heißt, dass wir eigentlich immer auf dem letzten Klick, also Last-Cookie-Wins, attribuieren. Außer es ist zum Schluss ein Direct-Traffic, ein Direct-Besucher, der zählt dann nicht. Was ich eigentlich auch ganz, ganz sinnvoll finde, weil Direct ist halt kein Werbekanal, dem kann ich halt nicht zuweisen. Da ist halt nichts, wo ich das hinweisen könnte.
Nee, sinnvoll finde ich das auch. Und es geht mir inzwischen auch sehr leicht über die Lippen, dieses Attributionsmodell. Ja. Aber so richtig klar war mir das am Anfang mit absoluter Sicherheit nicht.
Ja? Mir auch nicht. Lange war es mir nicht klar.
Ja, also man muss das dann wirklich auch mal bis zum Ende durchdenken. Ne? Also jedes Mal, wenn irgendjemand auf meine Seite kommt und er kommt aus einer erkennbaren Quelle, dann ist das eine neue Sitzung, ein neuer Besuch mit einer neuen Quelle. Ja, also ich habe zum Beispiel damals gedacht, wenn jemand innerhalb einer Session-Laufzeit 5-mal auf eine AdWords-Anzeige klickt, dann ist der einmal über AdWords gekommen und hat diese Session einfach immer wieder aufgenommen. Ne? Aber man hat eine Quelle mitgebracht und dann wird diese Quelle eben auch in einer entsprechenden neuen Sitzung zugeordnet. Es sei denn, man kann eben keine Quelle erkennen, dann ist es eben dieses Non-Direct. Ja? Und wenn irgendetwas passiert ist in Analytics, wo ich sehe, also über die Quelle Direct None sind irgendwie 15 Conversions gekommen, dann war mir vorher auch nicht klar, dass das dann bedeutet, dass es vorher nie einen anderen Besuch von diesem Cookie gegeben haben kann, ja, weil sonst wäre das als Quelle genommen worden. Das war mir am Anfang nicht wirklich transparent, muss ich gestehen. Und das steckt halt in diesem Last-Non-Direct-Modell halt drin, ja, eigentlich schon im Namen. Also sobald ich irgendetwas vorher mal hatte, was nicht Direct war, dann verwerfe ich Direct einfach als Quelle nachher meiner Conversion, meiner Zielerreichung. Und ansonsten nehme ich halt das, was da wirklich als letztes gewesen ist und überschreibt damit aber auch alles andere. Ne? Das heißt also, die Touchpoints, die vorher vielleicht da gewesen sind, jemand kommt also 15 Mal irgendwie über Facebook und klickt dann einmal auf ein Werbemittel aus irgendeinem anderen Netzwerk und dann kriegt dieses Netzwerk halt in Analytics, und das wussten wir ja vorher dann schon, eigentlich 100% des Wertes gut geschrieben. Und das heißt, aus diesem Kanal kam jetzt so und so viel Umsatz.
Genau. Also ganz wichtig für die Neunmal-Kluge jetzt, die sagen, ja, aber bei den Multi-Channel-Trichtern ist das anders. Da ist schon mal ganz wichtig, da ändert sich das. Von daher nicht verwirren lassen, die machen eine andere Attribution. Da kommen wir gleich zu. Also Last Non-Direct-Click ist Standard-Attribution, die können wir auch nicht umstellen. Wir finden da keinen Knopf, um zu sagen, nur, wir hätten jetzt gerne eine andere. Analytics funktioniert einfach so. Die einzige Möglichkeit wäre, über Benutzer für Dimensionen andere Sachen zu spielen, aber es ist schwieriger. Darum, das ist die Last Non-Direct Click. Ich glaube, die ist soweit verständlich, ne?
Ja, also ohne, dass man jetzt hier irgendwelche Schaubilder zeigen wollen, weil es ja ein Audio-Podcast ist, ist das, glaube ich, jetzt ganz ordentlich erklärt. Ne? Also wir können ja nochmal ein, zwei Beispiele machen. Ja? Jemand kommt über X, Y oder Z, aber die Beispiele kommen gleich wahrscheinlich sowieso dazu, wenn wir diese verschiedenen Modelle nochmal versuchen zu erläutern.
Genau. Zum Beispiel mit Assisted Conversion. Nächster Punkt ist ja ein bisschen erweitert, ist das Last Non-Direct Click. Assisted Conversion haben wir als nächstes Modell drin. Läuft ein Hund lang, Markus? Du hast gerade so geguckt.
Ja. Hier laufen allerhand Personen und Tiere lang. Aber macht nichts.
So, nee, macht nichts. Assisted Conversions. Genau, da geht es darum, wer hat eigentlich die Conversion vorbereitet? Und die finden wir in Analytics dann bei dem Multichannel-Trichter da auch. Und da geht es halt darum, wer hat eigentlich die Conversion vorbereitet, wer war eigentlich auch daran beteiligt. Und auch das ist ja schon ein bisschen fairer, finde ich, als wenn man nur den letzten sieht. Weil ich kenne das ja zum Beispiel von den SEOs. Die SEOs sagen ja immer, boah, ey, AdWords klaut mir den Brand-Traffic. Wenn man auf die Marke bietet, dann kommt kurz vorm Kauf, kommt der vorbei und kommt dann über AdWords, obwohl eigentlich die SEOs behaupten, es wäre ihr Traffic gewesen. Das zum Beispiel, und dann hat die Assisted Conversion, dann wird halt zugeordnet, die war daran beteiligt bei dem Prozess und kriegt dann einen Anteil an die Conversion. Das so ganz einfach erklärt.
Ja, das ist der Passgeber, kriegt jetzt auch was.
Genau, der Passgeber bekommt jetzt auch was ab. Und dadurch können wir halt näher sehen, können wir halt gucken, welche Verfahren macht es Sinn, um zu gucken, haben wir überhaupt welche, die über andere kommen? Oder sind es einfach wirklich alle mal die direkten? Das war das Modell. Nächstes Modell.
Das ist übrigens nicht so ungewöhnlich. Ne? Also Attribution ist nicht für jeden ein Ding. Also es gibt ja Websites, wo es einfach so simpel und hürdenfrei ist, zum Ziel zu kommen.
Ja.
Dass es keine großartige Customer Journey gibt.
Aber Attribution ist schon ein Ding.
Ja,
aber letzter Klick.
Ja, ne, aber für diese Leute ist es dann oft auch total uninteressant. Ne? Also ich sag mal, wenn es jetzt,
wenn jemand auf Google Shopping klickt.
Nee, ich mein also, jetzt vom Geschäftsmodell her. Also wenn ich ein E-Book zum kostenlosen Download anbiete. Ja, so. Und das ist wirklich so ein No-Brainer und so hürdenfrei, dass einfach alle Leute, egal ob die jetzt aus Social gekommen sind oder sonst was und aus irgendwelchen Kanälen, die kommen auf diese Seite und dann konvertieren die auch sofort. Ja, Idealzustand natürlich.
Und ja. Ist
konstruiert, aber kann ja passieren. So wenn jetzt, sagen wir mal, 80% der Leute gleich bei ihrem ersten Besuch das Ziel erreichen, so, dann ist halt die Frage, wie weit muss ich mich noch mit der Attribution von diesen anderen 20% überhaupt auseinandersetzen? In so einem Fall würde ich einfach immer sagen, der kann doch egal sein, aus welchem Kanal du den Traffic bekommst. Guck einfach, dass du mehr kriegst, dann kriegst du mehr Conversions. Ja, genau. Ohne, dass man sich mit Attribution auseinandersetzen muss.
Genau, kann man den Standard nehmen und gut ist.
Ja.
Aber das sieht man halt, wer meint, der gehört dazu, wo es kein Problem ist, der kann ja einfach bei den Top-Conversion-Pfaden gucken, in Analytics zum Beispiel, um zu gucken, was ist da eigentlich los. Habe ich überhaupt längere Pfade, als wirklich nur draufklicken und kaufen.
Genau.
Die Produkte gibt es, glaube ich, einige auf dem Markt und einfach kann man dabei bleiben. Wenn man ganz nah an der Conversion mit dem ersten Besuch ist, dann kann man auch dann bleiben, beim Standard bleiben.
Ja, und ein guter Platz, um halt rauszufinden, ob das für mich überhaupt ein Thema ist oder nicht, finde ich, ist wirklich dieser Multichannel-Trichter, den du eben schon angesprochen hast.
Genau, und da dann die Top-Conversion-Pfade.
Ja.
Ne? Das ist so das, wo ich sagen würde, das passt dann ganz gut.
Das wird ja auch da schön visualisiert und wenn ich halt sehe, da gibt es kaum Überschneidungen zwischen meinen Hauptkanälen, ne, dann ist das schon ein guter Indikator dafür, dass für mich dieses komplexe Thema Attribution auch jetzt gar nicht so super wichtig ist, obwohl es vielleicht dann ein Hype-Thema ist oder nicht.
Ja, aber Avinash Kaushik sagt, dass das doof ist, Last Non-Direct Click.
Ja, ist ja auch.
Genau.
Ne? So. Ja. Aber es mag diese Ausnahmen geben, wo es nah genug an der Realität ist.
Genau, dann haben wir auf der Liste die letzte Interaktion als Modell. Das heißt, nichts mit Non-Direct, sondern wirklich jede letzte Interaktion zählt einfach voll rein. Gibt auch Tools, die das nutzen. Also auch, ich weiß aber nicht, wie man dann Direct attribuieren sollte, also bei dem Modell. Das heißt, auch Direct kann eine Quelle sein.
Ja, würde dann so arbeiten, wie ich früher gedacht habe, dass es läuft. Ne?
So, genau, so wie das jetzt der
Multichannel-Trichter macht. Egal, was vorher gewesen ist. Ne? Genau, wie es jetzt der Multichannel-Trichter macht. Ich komme halt als letztes über Direct, dann ist das halt meine Conversion. Punkt.
Genau, relativ einfach zu verstehen. Kann man auch benutzen. Aber da würde ich eher Last Non-Direct-Click einsetzen, wenn ich da die Wahl hätte. So, ja, okay. Und jetzt wird es komplexer. Nein, der nächste ist letzter Google Ads-Click. Also wer die Conversion kriegt, das ist der letzte Klick auf ein Google-Ad, also auf Google AdWords. Ist total fair für Google. Hatten wir schon vorhin erwähnt, das ist so das, was AdWords oder jetzt, wie es heißt, Google Ads macht. Der letzte Klick auf eine Anzeige durch die Conversion.
Genau. Das heißt also, ist, wenn solange Google Ads in irgendeiner Art und Weise Teil dieses Conversion-Pfads gewesen ist, reicht das und dann kriegt dieser Kanal eben auch die Conversion zugeordnet.
Genau, da könnte man jetzt denken in Analytics, na, das ist aber ein echt unfaires Modell. Man kann es ja einstellen, komplett unfair das Modell. Ja, aber das ist das so, wie AdWords oder andere Systeme halt funktionieren. Kann man sich halt auch in Analytics anschauen.
Genau, dient meines Erachtens auch dann nur zu Kontrollzwecken. Wenn jetzt irgendjemand sagt, hier, das ist ja alles irgendwie total weit auseinander, dann kann man zumindest da mal hingehen und sagen, so, wenn wir jetzt aber hier auch in Google Analytics mal nach diesem letzten Google Ads-Klick-Modell betrachten, dann sind die Zahlen schon sehr viel näher an dem, was in Google Ads reported wird. Also so meine Vermutung.
Ja, ja, ja. Und wenn ich halt ein Business habe, was halt zu nahezu 100% auf Google Ads setzt und ich so ein One-Step-Kauf habe, auf Google Ads klicken, kaufen, weil ich aktuell auch keinen Bock habe auf mehr Attribution, dann macht es ja auch Sinn. Dann können wir direkt Google Ads nutzen als Analysefunktion. Weil die gibt es ja auch. So. Nächster Punkt. Die erste Interaktion, ja.
Vielleicht noch ganz kurz dazu sagen, wenn wir jetzt über verschiedene Modelle reden, dann sind es die, die ich im Modellvergleichstool bei Google Analytics nutzen kann. Sollte man vielleicht noch sagen, haben wir so ein bisschen übersprungen.
Ja, genau, die könnt ihr alle testen im ganz unten bei Attribution in Google Analytics. Modellvergleichstool, da findet ihr die unter Conversions, Attribution, Modellvergleichstool. Wenn ihr mal eure Website ausprobieren. Ach ja, habe ich auch vergessen zu sagen, Basis für das Ganze ist, dass ihr ein vernünftiges Kampagnen-Tracking aufgesetzt habt, also Tagging aufgesetzt habt, dass ihr überhaupt zuordnen könnt, wo der Traffic herkommt. Also auch, dass wenn ihr Social Ads schaltet, dass dann auch die UTM-Parameter dranhängen, sonst werden diese ganzen Sachen einfach nicht erkannt. So. Weiter geht's. Erste Interaktion. Das Modell sagt, okay, die erste Interaktion kriegt die gesamte Conversion. Sagt, das ist derjenige, der alles bringt. Finde ich nicht so sinnvoll, oder?
Ja, gibt es ja aber auch schon länger, ne? Und lässt sich ja auch verargumentieren. Ne? Also wenn es den ersten Kontakt nicht gegeben hätte, hätte es wahrscheinlich die anderen hinten raus auch nicht gegeben.
Auf jeden Fall.
Der die meiste Aufmerksamkeit irgendwie gebracht hat und ich sag mal, auch aus dem Affiliate-Bereich ist das ja durchaus bekannt noch. Ne?
So. Genau, First Cookie Wins.
First Cookie Wins, genau.
Genau, von daher auch relativ einfach. Und als nächstes käme linear. Das heißt, linear bedeutet, wenn aus 5 Quellen jemand kommt, also 5 Sitzungen wurden produziert und zum Schluss werden 100 Euro als Umsatz für diese Conversion gemacht, dann wird die verteilt auf alle gleichmäßig. Jeder 20 Euro. Punkt.
Das ist das, was nach vielen, vielen Diskussionen dann irgendwann genommen wird.
Was am logischsten vielleicht ist.
Weil dann keiner benachteiligt ist. Also je mehr Stakeholder für ihre eigenen Kanäle stehen und da kämpfen, desto wahrscheinlicher ist es, dass man am Ende eines sehr, sehr langen und kaffeevollen Meetings auf ein lineares Modell zurückgreift. Also das ist so meine Erfahrung.
Genau. Und dann gibt es als nächstes Zeitverlauf. Einmal, dass derjenige, der am weitesten von der Conversion weg ist, weniger bekommt. Und der Letzte bekommt am meisten und dazwischen halt ansteigend. Oder halt andersrum, dass der Erste am meisten und der Letzte am wenigsten. Also so jeder ein Stück weit berücksichtigt wird.
Ja,
aber ein Stück weit.
Das ist Last Cookie Wins Light oder First Cookie Wins Light, je nachdem, welche Form die Kurve hat.
Eigentlich. Genau, genau. Einfach jeder kriegt ein bisschen was ab. So, und dann hätten wir noch positionsbasiert. In Analytics die weltberühmte inzwischen Badewanne. Mhm. Der erste Klick kriegt ganz viel, der letzte Klick kriegt ganz viel. Und mittendrin kriegen sie auch ein bisschen was. Auch das kann Sinn machen. Ist ja so aus beiden Welten dann das Beste zusammen. Muss man schauen, ob das fein hinhaut.
Ja, und warum gibt es die eigentlich überhaupt alle? Was soll denn das?
Ich glaube, weil wir einfach unser Geld besser ausgeben wollen. Weil wir den Leuten, Attribution gibt es deshalb, weil wir einfach gucken müssen, welche Kanäle bringen mir wirklich was, bringen was für meinen Umsatz. Und was passiert? Also ganz klar, wenn ich auf Last Non-Direct Click gehe und ich sehe immer AdWords ist zum Schluss und merke, SEO ist nie ganz hinten, dann kann ich auch SEO aufhören, theoretisch. Und in der Attribution versuchen wir halt genau die Lücke zu schließen, um zu zeigen, okay, es ist mehr als nur der letzte, auch die davor sind wichtig und die haben auch Anteil daran. Und dadurch halt unser Werbebudget besser verteilen können. Damit jeder seinen Teil abbekommt. Denn zum Beispiel, man sagt ja oft, dass Social ja oft nur die Leute ranholt und nicht direkt vorm Kauf. Wenn man ja mit einer ganz anderen Intention unterwegs gerade ist. Von daher, so. Ja,
aber also vordergründig geht es um Fairness. Ne? So, man versucht ein faireres Modell zu finden, um die einzelnen Kanäle fairer irgendwie in ihrer Messung eben am Erfolg zu beteiligen. vordergründig geht es um Fairness. Am Ende des Tages geht es oft eben tatsächlich um harte Dollars. Ne? Also weil Werbebudgets verschoben, Maßnahmen gestrichen oder sonst irgendwas passieren soll, wo verschiedene Kanalverantwortliche um einen großen Topf an Geld sich prügeln in Unternehmen. Genau. Oder auch da, wo eben der kleine, die Ein-Mann-Show selber entscheiden muss, wie gehe ich jetzt um hier mit meinem Werbebudget? Ich habe jetzt hier sowieso nur 500 Euro jeden Monat, aber was mache ich jetzt da sinnvollerweise mit?
Ne? So. Genau.
Und wenn man so eine Entweder-Oder-Entscheidung treffen muss, ist das oft nicht die richtige. Wenn man sagt, ich probiere es jetzt mal sequenziell aus, ne? Ich mache jetzt einen Monat lang mache ich nur Facebook oder zwei Monate und dann mache ich zwei Monate lang nur AdWords und dann mache ich zwei Monate lang nur was weiß ich, zwei Monate lang nur SEO, so die beste Idee, ja. Dann wird das eben auch nicht zu Insights führen. Und so muss man halt versuchen, über Attributionsmodelle etwas zu finden, was einem selber, wenn man es alleine entscheidet, oder eben der Gruppe von Leuten, die da irgendwie Entscheidungen treffen müssen, möglichst fair erscheint, offenkundig, aber um dann eben nachher hinten raus auch zu sagen, jetzt müssen wir daraus eben auch die Konsequenzen ziehen und sagen, wenn es jetzt hier um die Budgetverteilung geht, dann müssen wir mehr in X stecken, weil wir daran glauben, dass dieser Wertanteil eben jetzt laut unseres Attributionsmodells so groß ist, dass wir diesen Kanal nicht einfach zumachen können, sondern nee, wir müssen eigentlich noch mehr machen, weil wir sehen, Social hat so seinen Anteil. Ne? Wenn die Leute diese Kontakte über Social nachher nicht hatten, dann fehlt denen irgendwas, und dann kaufen die nachher nicht.
Genau, gerade wenn der Erstkontakt Social ist zum Beispiel, soll ja oft der Fall sein, weil man nachweisen kann und gucken kann. Genau, und weil das so ein komplexes Thema ist, haben wir als letztes noch ein Modell, wo es eigentlich langsam hingehen soll. Und zwar nachdem wir jetzt ja Last Non-Direct-Click hatten, letzte Interaktion, den letzten Google-Ads-Click, die erste Interaktion, linear, zeitverlauf und positionsbasiert, gibt es dann noch die Blackbox. Man nennt es AI, also Artificial Intelligence oder KI, für künstliche Intelligenz oder Machine Learning, ML. Auf jeden Fall sind gerade alle Anbieter daran, das möglichst automatisiert hinzubekommen, dass sie rausbekommen, wie viel eigentlich wirklich jeder Einzelne daran beteiligt ist.
Das ist dann also ein datenbasiertes, flexibles Attributionsmodell.
Gibt es das schon in AdWords?
Also
so ein automatischer, so ein Algorithmus, der dann da...
Ja, klar.
Also für die verschiedenen Klicks macht dann?
Also als Attributionsmodell bin ich jetzt gerade überfragt, habe in der neuen AdWords-Oberfläche lange nicht mehr reingeguckt.
Die ja keiner mag.
Unterschiede. Aber du kannst ja Google AdWords an so vielen verschiedenen Stellen das Ruder überlassen, ne, und sagen, hier, was weiß ich hier, mein Ziel ist ein bestimmter CPA oder mein Ziel ist ein bestimmter Return on Ad Spend. Und dann wird natürlich schon im Hintergrund die Attribution eben auf Basis von all diesen vielen, vielen Datenpunkten vorgenommen, die wir alle nicht haben. Ne? So, also da wird dann eben tatsächlich entschieden, so anhand von Browsergröße, wenn es da irgendwelche Korrelationen gibt, dann vermutet man halt, dass es da auch Kausalität gibt.
Ne? Genau.
Und dann wird dann, oder es wird eben tatsächlich berechnet, da hatten wir eben auch oben so einen Beitrag zu dem Thema, ne? Wie man, das hast du so ein bisschen übergangen, das war so weiter unten in dem Beitrag zum Thema Customer Lifetime Value. Nee, wo war das denn? Muss ich nochmal eben kurz...
So Google Optimize das?
Achso, zu Kausalität und Lösungen, genau.
Genau, die kontrollierten Experimente.
Ja, ne, wo man ja im Prinzip auch erstmal bestimmen sollte, ob irgendetwas von einer Variable abhängig ist. Bloß weil ich das vermute, muss es ja nicht so sein. Ne? So, und so ein Algorithmus hat ja ganz viele Datenpunkte, die wir so in unserem täglichen Leben gar nicht sehen. Und wenn da
sind eben, alle drin, die sie aufnehmen können.
Ja, ne? Und wenn da eben Abhängigkeiten gesehen werden können, kann man auch plötzlich anfangen, aufgrund von Bildschirmgröße oder sonst was irgendwelche Kampagnen auszusteuern. Und dann ist das eigentlich 100% datengetriebene Attribution, was ich aber, glaube ich, nicht unbedingt jetzt nachher in der Attribution von einzelnen Conversions auf die Kampagnen niederschlägt. Da müsste ich jetzt nochmal durchklicken, ja. Muss ich ehrlich gestehen.
Weil für Analytics V60 gibt's das. Da kann man aktivieren, datengetrieben als Modell.
Also ich kann ja jetzt mal ganz unauffällig hier irgendwo, da musst du jetzt aber irgendwas erzählen.
Ja, wir sind jetzt eigentlich so ziemlich durch, aber
wir können, noch, eigentlich schon.
Wir können noch erwähnen, dass es natürlich noch andere Anbieter gibt, neben Google, die in diesem KI, AI, ML-Thema arbeiten. Die ganzen Attributionsmodelle und die natürlich auch im nächsten Monat auf der Demexco erscheinen werden. Haben wir gar nicht als Termin drin in unserer Liste.
Nee.
Mal kurz erwähnen, Demexco ist in Köln. Ich glaube, ich werde es mir dieses Jahr nicht wirklich geben. Mal gucken. Aber da werdet ihr alle Themen, alle Anbieter zum Thema Attribution finden können. So, Markus.
Was ist denn dann mit diesem Attribution 360 von Google?
Da kannst du, genau, das gibt's dann, das geht ja dann in die Richtung, dass es dann sozusagen dann auch live ausspielen kann. Das ist ja das, wo du dann wirklich zuordnen kannst, erkennen kannst. Das ist dann nochmal eine Stufe weiter. Ist ja ein eigenes Tool. Da sollten wir uns mal einen Spezialisten zu reinholen. Hab ich ihn schon mal erwähnt? Wir können mal gucken, ob wir den in unseren Podcast bekommen, der damit arbeitet, wenn das schon auf der Beta raus ist. Können wir nochmal als Thema nehmen.
So. Ich habe es nämlich tatsächlich nicht. Noch nichts damit gemacht, noch nichts davon gesehen, also außer damals viel gelesen darüber und dann gab es ja mal irgendwas, wo man mal reinklicken konnte. Aber habe mich da nicht weiter mit befasst. Weil Sinn und Zweck davon soll es ja eigentlich dann sein, diese Scheuklappen so ein bisschen abzulegen, ja, genau. Und zu sagen, wir können jetzt hier also erstens über all unsere Google-Tools hier mal die Attribution vereinheitlichen und eben auch alle Kanäle fair in der Gesamtheit betrachten.
Ja, genau.
Und das eben versus DSGVO könnte nochmal ein spannendes Thema werden.
Ja, ist glaube ich safe, aber werden wir ja auf dem Analytics Summit werden wir das ja alles erfahren. Mhm. Da gibt es ja auch was Neues zur DSGVO, dass das alles gar nicht so schlimm ist. Nimmst du einen Vortrag, habe ich gesehen.
Ja. Da freue ich mich. Und um das von eben noch abzuschließen, also es gibt tatsächlich unter der Voraussetzung, wenn genug Conversion-Daten da sind, kann ich auch ein datengetriebenes Attributionsmodell bei den Conversions auswählen in AdWords.
Okay, sehr schön.
So, dass dann also auch das Reporting entsprechend verteilt wird und nicht nur die Steuerung der Kampagnendaten getrieben läuft.
Ja, cool. Hätten wir auch das geklärt. Dann wären wir mit dem Ding des Monats durch. Und Fragen und Anregungen natürlich gerne bei uns im Blog gesehen. Und dann kämen wir schon zu unserem Service-Teil. Service-Teil Nummer 1, Termine, haben wir die Analytics-Challenge. Ist und zwar am 20.09. in München nochmal und in Hamburg am 11.10. Und ich befürchte, dass es noch nicht für alles Teilnehmer gibt, noch nicht genügend. Hast du da einen aktuellen Status, Markus?
Nein, ich weiß es nicht. Ich weiß jetzt, dass der Arne in Hamburg antreten möchte.
Ja, der Arne.
Ich weiß, dass gestern in Berlin was stattgefunden hat, also wird es da auch noch irgendwie Teilnehmer gegeben haben, aber über München und ansonsten kann ich dir nichts sagen.
So, ein Finalist steht schon fest. Sehe ich gerade auf der Website. Das bist du.
Ja, aber das Thema hatten wir schon. Also eigentlich müssten jetzt zwei feststehen, ne?
Berlin
war gestern schon.
Und ich versuche gerade, die anderen Städte zu finden. Finde ich noch nicht, wer da antritt.
Nee, habe ich auch nicht. Hab ich geguckt, Teilnehmer standen da keine.
Ach doch, München war, ich schaue mal schnell nochmal rein, live. Nee, immer noch keine Teilnehmer. Okay, werden wir dann uns überraschen lassen. Auf jeden Fall Arne in Hamburg. Wir drücken die Daumen. Toi, toi, toi.
Überhaupt allen?
Allen sowieso, aber Arne, von dem wissen wir sowieso schon. Und dann natürlich der Tipp dann noch fürs Measure Camp Berlin am 5. Oktober. Aktuell gibt es noch Tickets auf der Website. Ich werde es da nicht hinschaffen, aber ich bin in London, um das nochmal unterzubringen. Arne, extra für dich. Aber ich nehme an, wenn Arne das schon so erwähnt hat, will Arne auch beim Measure Camp in Berlin sein. Von daher viel Spaß da allen, die da. Wolltest du da hinfahren?
Nein.
Nein.
Aber Tickets gibt es noch bis zum 6. September.
Genau, Tickets gibt es noch. Genau, gibt es jetzt nochmal 2 oder 3 Runden. Gibt es nochmal. Könnt ihr euch noch versuchen, an Tickets zu kommen. Okidoki. Dann wären wir jetzt durch. Das war unsere Folge zur Attribution. Wenn noch Fragen sind, wie gesagt, gerne unter unsere Shownotes auf termfrequenz.de. Und natürlich, wir freuen uns über Bewertungen auf iTunes. Wir haben lange, glaube ich, keine neuen Bewertungen mehr bekommen.
Nee, ich habe gestern geguckt, ist ein bisschen in Stocken geraten.
Ja, darum bitte, das ist die Währung der Podcaster. Wir brauchen ein paar mehr, um gegen die anderen Kollegen im Termfrequenznetzwerk gegen anstinken zu können. Darum bitte bewertet. Schickt uns eure Kundenbewertungen. Und die sollen natürlich ehrlich sein. Wirklich ehrlich bewerten und dann die 5 Sterne geben.
Ja, genau, in der Reihenfolge. Ja, Kommentare, Anregungen, Fragen, wie üblich, am liebsten halt zum jeweiligen Blogpost, wo wir dann auch die Shownotes auf termfrequenz.de veröffentlichen, auch zu dieser Sendung. Wir sind auf Soundcloud, wir sind auf Spotify und als letztes dann immer noch für alle, die uns was zu sagen haben, was nicht in irgendwelchen Kommentarfeldern stattfinden soll, schickt uns eine Mail an podcast@analytrix.de.
Genau.
Ich habe keine Ahnung, wie lang diese Folge ist, das sehe ich hier nicht, aber wir sind
fertig. Wir sagen erstmal vielen Dank aus Köln, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal, wir hören uns.
Ciao.